Natürlich draußen. Der Podcast mit André Lorino und Carsten Ganz.
Hallo und herzlich willkommen zu Natürlich draußen, dem Podcast mit André Lorino und
Carsten Ganz.
Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr euch weiterhin interessiert für unsere Unterhaltungen und Ausführungen zu verschiedenen Themen, die mit Natur zu tun haben und vor allem mit unserer gemeinsamen Arbeit. Also wir machen sie nicht gemeinsam, aber wir beide machen diese Arbeit aus dem Bereich Naturcoaching, Naturtherapie und vielleicht sogar Naturphilosophie, könnte man schon fast sagen. Heute geht es vielleicht etwas weniger philosophisch zu, wenn wir uns um ein ganz besonderes Thema kümmern, um unsere Erfahrungen mit Tieren in unserer Arbeit. Somit ist unser Titel heute natürlich tierisch. Carsten, in deiner ganzen Arbeit mit Klienten, in deinen Ausbildungen mit Teilnehmern, hast du Erfahrungen mit Tieren? Wie sehen diese Erfahrungen aus? Und ich denke, im Laufe unserer Ausführungen werden wir nicht nur unsere kleinen Anekdoten teilen, sondern auch schauen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten auch in den tiergestützten Therapien.
Ja, danke schön. Zunächst mal fällt mir ein, zu Tieren und natürlich tierisch, dass ich persönlich keine tiergestützte Arbeit mache, kann also jetzt nicht davon berichten, wie ich mein Pferd oder meinen Hund oder meine Katze, die ich alle nicht habe, nutzen würde, um Menschen zu begleiten. Habe aber ein bisschen was erlebt in die Richtung. Und in meiner Arbeit ist es tatsächlich so, dass Tiere immer wieder auftauchen und dann aber auch eher zufällig. Zufällig, weil wir eben draußen in der Natur unterwegs sind und da laufen halt auch Tiere rum oder krabbeln oder fliegen. Und manchmal werden auch Tiere gesehen, wo gar keine sind. Das kommt schon, auch mal vor.
Berichte mal, hast du ein paar Storys auf Lager, interessiert mich mal.
Ja. Vielleicht fange ich mit dem letzten an, mit dem Tiere sehen, wo gar keine sind, und dann sind sie aber doch mit dabei. Ich habe mal ein Coaching gemacht mit einer Frau, die einen Hund hatte. Und der Hund, der war ein ganz besonderer, nämlich ein Rettungshund. Und die Klientin hatte also ein ganz enges Verhältnis zu ihrem Hund, also nicht nur privat sozusagen, sondern auch beruflich, wenn es darum ging, zum Beispiel vermisste Menschen im Wald wiederzufinden mit Hilfe des Hundes. Und der Hund war nicht mehr dabei bei der Arbeit. Der erschien aber, als ich mit der Frau eine Symbolarbeit gemacht habe, wo sie erkennen durfte, was ihr denn so im Weg ist, um weiterzukommen bei ihrem Thema, das mit einer ganz wichtigen Beziehung zu tun hatte. Also da sind ja Dinge nicht gelungen und sie hatte das recht klare Gefühl, dass da irgendwas ihr im Weg ist oder sein könnte. Also sind wir einen sogenannten Hindernisweg gegangen, wo sie eben Dinge erkennen sollte, Teile der Natur, die symbolisch für Hindernisse stehen könnten. Also mit diesem Auftrag für die Intuition ist sie quasi losgegangen. Ja, und da hat sie nach recht kurzer Zeit einen Stein erkannt. War ein ganz normaler Sandstein, so rötlich-braun, der nicht auf den ersten Blick ein besonderer war, aber auf den zweiten Blick in der Beschäftigung mit ihm. Und das hat sie sehr schön in Ruhe gemacht auch. Hat sie dann von der anderen Seite ein Gesicht erkannt. Ja, irgendwie ein Tier war es zunächst und dann immer mehr hat sie erkannt, er sieht fast aus wie ein Wolf, wie ein Hund. Und dann ist es ihr ganz plötzlich gekommen, ja, das ist ja mein Hund. Also sie hat in einem Stein ihren Hund erkannt. Ja, und im Weiteren dann auch eben als hinderlich tatsächlich in Beziehung zu dem, was sie als Thema eingebracht hatte. In der Verbindung zu ihrem Mann eben. Ja. Ja, also das war, ist jetzt so ein Beispiel für, ja, da war eigentlich gar kein Tier, aber es kam da doch mit dazu. Ja, zauberhaft, überraschend, auf eine Art und Weise, wie es ja sonst kaum möglich wäre in einem Raum vermutlich.
Ja, das ist natürlich das Magische in unserer Arbeit, die wir da machen, dass sich Aspekte, die im Menschen gerade lebendig sind, obwohl sie ihm nicht bewusst sind, trotzdem in der Natur symbolisch, assoziativ dann präsentieren und erkennbar werden. Stichpunkt Hunde ist ja, ich weiß nicht, ob ich mich unbeliebt mache, wenn ich sage, ich bin nicht der größte Hundefreund. Ich bin halt eher der Katzenmensch. Hängt aber auch mit meinen Erfahrungen mit Hunden zusammen. Und wenn ich mich mit einem Hund richtig angefreundet habe, in gebürtigem Abstand, im gebührigem Abstand, kein gebürtiger Abstand, im gebührigen Abstand, dann kann ich mich auch sehr gut auf so ein Tier einlassen und dann werden wir auch dicke Freunde. Aber ich habe ja häufiger auch Anfragen von Klienten und natürlich auch von Teilnehmern, kann ich meinen Hund mitbringen zum Naturcoaching oder zu der Ausbildung? Wie handhabst du das denn eigentlich? Wie sind deine Erfahrungen? Hast du es mal ausprobiert? Darf mal ein Hund mitkommen? Was passiert dann?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die immer wieder mal kommt. Letztlich ist es ist so die Lösung bei mir dann, dass ich zum einen ja vermittle, dass der Hund, meistens ist er dann einer, ja, aber zwei kamen auch schon mal vor, dass der oder die Hunde tatsächlich bei den Übungen im Wald nicht mehr dabei sein dürfen. Schon allein deswegen, weil sie Aufmerksamkeit ziehen. Ob die, ja, meine Teilnehmerin das, ja, kann sie es so glaubhaft vermitteln, wie sie möchte, aber sie es zieht einfach Aufmerksamkeit. Allein deswegen, weil in diesem Moment dann eben nicht die volle Aufmerksamkeit auf dem Übungscoachee zum Beispiel ist, erlaube ich das also quasi nicht. Wenn es dann gelingt, den Hund in einer sinnvollen Art und Weise, ich sage jetzt mal, zu parken im Camper, beim Camper oder mit einer weiteren Person zu beschäftigen, so dass es auch für den Hund angenehm ist und passend, dann darf er schon auch mal mitgenommen werden zu einer Ausbildung. Die Grundfrage ist ja, ja beim Coaching mit dabei und die beantworte ich somit mit bei mir nicht. Aus dem genannten und noch weiteren Gründen, die dann auch damit zu tun haben, wenn der Hund dann frei laufen dürfte, dass dann meine Förster oder und Jäger was dagegen hätten, mit denen ich mich ja auch ganz gerne mal abstimme. Und wenn ich meinen Lieblingswald habe, dann möchte ich da auch dauerhaft reingehen und nicht irgendjemanden verstimmen dadurch, dass ein Hund einem Reh nachjagt oder sowas.
Genau, das sind ja auch diese Schwierigkeiten. Also das sind auch meine Erfahrungen, dass Hunde einfach weil es ja auch spannende Tiere sind, weil man sich auch gerne damit beschäftigt, weil sie auch gerne Aufmerksamkeit mögen, dass sie eben Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber das tun sie ja nicht so bewusst, sondern das ist halt einfach so. Da springt was rum, da ist Bewegung, man will das Tier auch streicheln, es ist irgendwie süß. Und das lenkt einfach immer wieder ab. Und da habe ich eben auch schon das oftmals zugelassen und probiert und gerade auch bei Teilnehmern dann immer wieder festgestellt, okay, der Hund, der macht gar nichts, der hört aufs Wort und wenn wir dann erstmal im Wald sind, hört der halt gar nicht. Auch wenn er vielleicht sonst immer wieder hört. Umgekehrt habe ich aber auch die Erfahrung machen können, dass Hunde zum Beispiel, das war im Rahmen von einer Naturtherapie-Ausbildung, da ging es einfach nicht anders, dass die Teilnehmerinnen zwei sogar ihren Hund mitnehmen mussten. Oder ganz kurzfristig alles wieder nicht geklappt hatte mit dem Hundesitter. Und wir hatten eine Art Naturaufstellung gemacht, die eigentlich ohne Leitung funktioniert, aber auch ohne Rollenverteilung. Also die Teilnehmer stellen intuitiv auf, was gerade lebendig ist. Und das kann alles Mögliche dann im Nachhinein sein. Das ist uns oft erst nach der Aufstellung klar. Und in diesen Momenten haben die Hunde auch ihre Positionen gehabt und eingenommen. Und die haben ganz wahnsinnig tolle Impulse mit reingebracht. Sie haben ganz bildhaft das dargestellt, was wirklich gerade auch innerhalb der Gruppe los war oder auch eben in den Klienten selbst. Und da ist es dann natürlich spektakulär, wenn man das gut einbeziehen kann. Diese ja völlig unkontrollierte Lebendigkeit, die Hunde ja einfach dann auch mitbringen. Umgekehrt muss ich natürlich sagen, okay, ich neige dazu, eher Katzen hier bei mir im Wandelhaus vor allem, die kommen ja einfach irgendwann und die suchen sich ja ihr Zuhause aus. Das ist jetzt nicht an mir. Ich hatte auch einen Kater, einen roten Kater, der auch öfter mal bei Naturcoachings mitgekommen ist. Und aber irgendwann, wenn wir halt die Grenze erreicht haben seines Gebietes, hat er einen riesen Terz gemacht. Und wir dürfen hier auf keinen Fall weiter. Das ist super gefährlich. Da ist das Areal des bösen anderen Katers. Und er wollte uns ja retten und bewahren vor großem Unbill. Aber hat natürlich dann einen riesen Terz gemacht. Und die Klientin war massiv verwirrt. Was machen wir jetzt mit dieser laut miauenden Katze? Ja, da kommen wir gehen einfach weiter. Der findet schon zurück. Und so war es dann auch. Und die Kunst ist ja dann wirklich, das versuche ich meinen Teilnehmern immer zu vermitteln, eigentlich gibt es keine Störungen innerhalb so eines Prozesses. Und alles, was da passiert, ist ja irgendwie auch Bestandteil dessen, was im Klienten gerade los ist, ist ja Bestandteil des Prozesses. Und die Frage ist eben, wie gehen wir damit um? Hast du noch andere Tiererfahrungen? Ich denke mal, wenn du schon sagst, okay, Hunde, natürlich muss beim Förster abgesprochen werden, weil sie scheuchen ja auch Rehe auf im Wald. Das heißt, der Wald ist ja eigentlich voller Tiere. Und selbst wenn wir im Wald unterwegs sind und glauben, der ist so ziemlich ausgestorben, weil wir keine Tiere sehen, dann können unsere Zuhörer mal gewiss sein, die Tiere sehen aber euch. Und die sind natürlich schlau und lassen sich nicht unbedingt blicken. Und trotzdem gibt es ja öfter mal so zauberhafte Momente, wo man dann wie versteinert vor einer Begegnung steht. Was sind deine Erfahrungen, Carsten?
Ja, ich wäge gerade ab, welche Geschichte vielleicht gerade besonders schön wäre. Und ja, besonders schön ist, glaube ich, die Geschichte vom Hasen. Ja, ich war unterwegs mit meiner Klientin. Wir waren gerade auf einem Waldweg gehend und wir waren eigentlich noch gar nicht bei der Intervention angekommen, wo es darum ging, ja, Lösungen zu finden für eine Situation, die ein schwieriges Gespräch mit einem Chef im Mittelpunkt hatte. Und da sind wir so entlang gegangen und haben uns also eigentlich noch unterhalten über das Thema und waren da gerade so am Fertigwerden mit auf den Punkt bringen, was es denn eigentlich ist jetzt gerade, was sie stört. Ja, und da haben wir dann beim Gehen auf dem Weg irgendwann bemerkt, dass uns ein Hase vorweg lief oder hoppelte und dass immer etwa einem Abstand von so 50 Metern. Also wir konnten den gut wahrnehmen. Beim ersten Mal haben wir noch gesagt, ja, psch, leise sein. Schau mal, da vorne ein Feldhase. Na, wahrscheinlich hoppelt er gleich weg. Ja, war aber nicht so. Wenn wir stehen geblieben sind, dann ist der Feldhase auch stehen geblieben. Und stehen geblieben und hat sich hingesetzt, so seitlich immer. Und wenn wir dann weitergegangen sind, was wir beim ersten Mal noch ganz vorsichtig gemacht haben, dann ist er auch weiter gehoppelt. Fast im identischen Tempo weiter gehoppelt. Und wenn wir dann wieder stehen geblieben sind, um irgendwas zusammenzufassen oder auf den Punkt zu bringen, dann ist er auch wieder sitzen geblieben. Und das war 3, 4 Mal. Und dann spätestens beim dritten Mal habe ich sie dann gefragt, ja, wie ist denn das jetzt so für dich? Da vorne hoppelt ein Hase, der hat immer den gleichen Abstand, hat ein einen Abstand, der wohl für ihn passend ist. Wir finden es auch nett und lustig und interessant. Ja, wie nimmst du das eigentlich wahr? Und da hat sie dann, um es ein bisschen abzukürzen, hat sie letztlich mitgenommen, die Art und Weise, wie der Hase jeweils sich hingesetzt hat. Weil er hat sich ja nicht frontal zu uns hingesetzt, sondern immer seitlich, also so im 90-Grad-Winkel quasi, und hat uns nur so im Augenwinkel betrachtet und mitbekommen und aber auch genug mitbekommen. Und das war dann eine wichtige Lösungsidee für ihr nächstes Gespräch mit ihrem Chef, um es da erträglicher und angenehmer zu machen, hat sie mitgenommen, und das haben wir dann eben im Detail auch besprochen, in welchem Abstand sie sich neu aufstellen wird, hinstellen wird, zu dem Chef, auch ob sie ja, stehen wird, sitzen wird und so weiter. Also das haben wir dann alles besprochen. Also letztlich, welche Bewegung sie da in diesem Gespräch machen wird, in welchem Abstand. Und ganz entscheidend war dann auch, wie sie sich eindrehen wird. Also nicht konfrontativ gegenüber, sondern sie wird sich leicht eindrehen. Und das wird so ein bisschen ausprobieren, auch in einem Testgespräch mit ihrem Mann schon mal, so was denn geht, wie weit kann ich mich quasi abwenden oder wegdrehen. Ja, also das war ein ganz spannendes Erlebnis, was ich besonders schön fand. Vor allem auch, weil den Hasen, den hatten wir gar nicht eingeladen, ne? Aber irgendwie wollte der da mitmachen bei dem, was wir da gerade gemacht haben, und hat eben einen ganz wichtigen Impuls gegeben.
Ja, dann könnt ihr ja froh sein, dass es kein Feldhase war, der sich gerade auf dem Feld mit einem anderen Feldhasen geprügelt hat. Das wäre dann eine andere Zugangsform mit Chef zusammen. Ja, genau, die Tiere sind nicht eingeladen. Das finde ich ja das Schöne, ne? Das sind ja wirklich ganz starke Zufallsbegegnungen. Und von denen gibt es zuhauf, seien es jetzt wunderschöne Eisvögel, die plötzlich ihr buntes Gefieder zeigen, sei es ein Storch, der vor einem landet. Hasenbegegnungen, wie du sie beschrieben hast. Ich hatte auch mal einen Klienten, der sich überlegt hat, ob er sich selbstständig macht. Und während des ganzen Prozesses kam so ein bisschen raus, es geht erstmal noch ein bisschen um was anderes oder gar nicht unbedingt um was anderes, aber um etwas nicht so weltliches in dem Sinne, sondern es ging erstmal darum, innerlich erwachsen zu werden. Das war, glaube ich, ein großer Schritt, wo er gemerkt hat, dass das Selbstständigwerden, da fehlt ihm vielleicht dieser eine Schritt des Erwachsenwerdens, Stichwort Verantwortung für sich selber übernehmen zu können. Und wir sind raus in den Wald und hatten einige Sachen gesprochen, auch über Männlichkeit, die männliche Rolle in Anführungsstrichen, wie er das sieht, wie er es vom Vater gelernt hat, was er überhaupt vom Vater übernommen hat. Und wie weit er sich vom Vater da eigentlich ein bisschen lösen möchte. Und während des ganzen Prozesses wurde es eigentlich immer intensiver. Und es gab Momente, hat er gesagt, ihm schwinden gerade die Kräfte. Er möchte sich gerne hier mal hinlegen. Und es war wie eine Erdkuhle mitten im Wald. Und dann lag er einfach da 10, 20 Minuten in dieser Erdkuhle. Und man hat richtig gemerkt, wie in dieser Erdkuhle aber auch ganz, ganz viel passiert ist. Also ich würde schon fast sagen, das war das Ritual. Ich saß einfach da am Rand und habe den Raum gehalten für das Einfachsein und das sich spüren. Und während ich da saß, habe ich von weiter hinten ein Eichhörnchen beobachtet und das Eichhörnchen kam immer näher. Und das Eichhörnchen, ich weiß nicht, ob es uns gesehen hat, ob es neugierig war, aber dadurch, dass wir da schon mindestens eine Viertelstunde, 10 Minuten, eine Viertelstunde da saßen und ziemlich regungslos waren, hat es jetzt keine besonderen Anstalten gemacht, Reis auszunehmen. Im Gegenteil, es kam immer näher. Und völlig überraschenderweise saß es plötzlich auf dem Bauch des Klienten. Und hat sich dort, war sichtlich irritiert und hat geschnuppert, was ist das wohl für Material? Das war dann so ein weicher Pullover und der Klient hatte nur riesengroße Augen und hat auf dieses Eichhörnchen gestarrt. Versucht nicht zu atmen, sich nicht zu bewegen. Und musste dann doch aber einmal einatmen und hat das Eichhörnchen gemerkt, oh Gott, das ist was gar nicht Gutes und ist dann hoch auf den Baum Und wenn Eichhörnchen sich ja bedroht fühlen oder ihr Revier verteidigen wollen, dann machen sie ja so Schnalztöne und klopfen auch so ein bisschen mit dem Schwanz. Und das hat er halt gemacht und hat sich jetzt aber nicht sonderlich versteckt, sondern war am Baum und hat runtergeschaut auf den Klienten und seine Drohgebärden gemacht. Und dann fing der Klient auch an, Drohgebärden zu machen. Und es entsponn sich ein Showkampf, den natürlich keiner gewinnen konnte in dieser Konstellation. Aber es war für den Klienten in dem Moment wirklich so ein Erwachen seiner eigenen Wildheit. Ein auch für sich einstehen und sein eigenes Gebiet zu verteidigen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen archaisch männlich, aber das war genau das Richtige und Wichtige für ihn. Die Zartheit als eine Seite von sich anzunehmen, aber die Wildheit, die in ihm ist, nicht zu verstecken. Und dieser Eichkater, so haben wir ihn dann später einfach getauft, hat das natürlich aus ihm hervorgerufen. Um da die Geschichte einfach nochmal rund zu machen, übrigens, er hatte sich dann doch ein bisschen konkretere Antworten nochmal gewünscht, der Klient. Und dann kam später noch ein Mensch mit einer sehr wichtigen Botschaft tatsächlich, ein Bauer aus unserer Gegend, der gerade eine schwere Krankheit durchgemacht hat. Und der hat ihm ganz konkret gesagt, weißt du, Junge, ich kenne dich nicht, aber wenn du Träume hast, mach sie, das Leben ist kurz. Und ich dachte, ja gut, das hat's doch jetzt total abgerundet. Also Tier und Mensch, uneingeladen wie sie sind, können ganz wertvolle Impulsgeber sein und tatsächlich einen Prozess in Gang bringen, den wir überhaupt gar nicht kreieren können.
Ja, das ist natürlich überhaupt nicht zu kreieren. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Also selbst ich trainierte Eichhörnchen, wenn es die überhaupt gäbe, im Filmbusiness, würden das wahrscheinlich nicht so hinkriegen.
Nee.
Wahnsinn. Ja,
manchmal denken die Menschen tatsächlich, ich hätte so einen kleinen Dressurpark im Wald versteckt von Tieren, die dann plötzlich auftauchen und sie wirken dann manchmal auch interessiert. Und warum ist das wohl so? Ich glaube, dadurch, dass wir oft kaum Tierbegegnungen haben im Wald, was daran liegt, glaube ich, also da bin ich fest von überzeugt, in der Art und Weise, wie wir den Wald betreten. Oft gehen wir einfach in den Wald rein und merken, eigentlich ist der Wald noch gar nicht offen für uns, eigentlich ist der Wald noch gar nicht bereit für uns. Es ist ja wie wenn du mit einem menschlichen Kontakt da einfach mit der Tür ins Haus fällst. Einfach nur Hallo und du wirst direkt umarmt und wirst direkt bombardiert mit tiefgehenden Fragen. Denkst du so, Gott, ich bin noch gar nicht so weit. Ich bin erstmal noch völlig verschlossen. Und so ähnlich ist es mit dem Wald, glaube ich, auch. Wenn wir da warten, dass der Wald sich öffnet, dass der bereit für uns ist und wir so eintauchen und dann während unserer Zeit im Wald sowieso so wenig wie möglich Geräusche nach außen geben, dafür so viel wie möglich wahrnehmen von dem, was ist und uns vielleicht einfach auf eine spezielle Art und Weise bewegen, also so wenig wie möglich menschlicher Störenfried zu sein, umso mehr haben wir auch Tierbegegnungen, weil die Tiere uns nicht mehr als Gefahr wahrnehmen oder als Fremdkörper. Gibt es ja, glaube ich, auch Tricks bei Jägern, also nicht umsonst haben sie ja oft diesen langen Lodenmantel, der einfach auch diese menschliche Silhouette verbirgt und auch die menschliche Art des Bewegens verfremdet, dass Tiere nicht auf den ersten Moment kommen, ah, das ist ein Mensch, vor dem nehmen wir sowieso heiß aus, sondern vielleicht sogar erstmal neugierig sind. Und das ist dann einfach eine Möglichkeit, dass die Tiere sich plötzlich zeigen und deutlich werden.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und weil ich das eben auch kenne, dass wir manchmal in den Wald gehen, ohne, ich sage jetzt mal, Vorsicht, ohne für einen Übergang zu sorgen, ohne ja mit Ruhe reinzukommen. Deswegen ist es mir total wichtig, in meinen Coachings immer vorbereitende Übungen zu machen. Also die heißen dann eben bei mir stummer Übergang zum Beispiel oder Mönchsgang, wo es dann so schon leicht um die Beschäftigung, um das Wahrnehmen der Natur geht, aber eben auch umgekehrt. Das sehe ich genauso, dass eben, wenn da Tiere gerade da sind, dass sie natürlich uns als Menschen wahrnehmen. Und man kennt das ja vielleicht dann auch von pferdegestützten Seminaren, da habe ich auch mal eins mitgemacht, dass eben Tiere sehr feinfühlig ganz einfach sind und wahrnehmen, wie wir gerade drauf sind, in welcher Stimmung etc. Und wenn wir entsprechend uns entspannen, achtsam uns beruhigen vielleicht auch beim Reinkommen, dann nehmen das die Tiere auch wahr und haben dann eher Lust, mal zu gucken, wer ist denn da, was ist denn das? Ist ja schon mal nicht gefährlich, so wie die da drauf sind. Ja, finde ich auch wichtig.
Was die meisten ja nicht wissen, dass der Wald an sich ja eine Alarmanlage beinhaltet. Und das sind die Vögel. Und die Vögel haben ja eine sehr gute Perspektive, um genau zu beobachten, was da alles los ist. Und Vögel können sehr genau kommunizieren. Das wissen die wenigsten von uns. Vogelkundler oder Menschen, die die Vogelsprache beherrschen, da gibt es ja einige Cracks, ich kenne auch einige, die können das Gezwitscher so heraushören, dass man sogar erkennen kann, ah, okay, die Vögel warnen gerade vor einer dicken roten Katze, die da unten unterwegs ist. Sie ist zwar nicht hungrig, aber könnte dich aus Spieltrieb dann doch umbringen.
Ach was.
Ja, also sehr genau sind sie da in der Kommunikation. Sie sagen, ob die Gefahr von oben kommt, ob die Gefahr von unten kommt, wo sie genau herkommt. Und sie tragen diese Information auch weiter in konzentrischen Kreisen. Also das wird über den ganzen Wald hinausgetragen, dass man auch sogar lokalisieren kann, wo ist die Gefahr. Menschen, die die Vogelsprache beherrschen, können genau sagen, da hinten sind gerade Wildschweine, dort sind gerade drei Jogger unterwegs. Naja, ob sie die Anzahl weiß, weiß ich jetzt nicht, aber da sind halt irgendwelche Menschen unterwegs. Das kann man anhand des Vogelgezwitschers erkennen. Und oft denken wir einfach nur so, ach, es ist alles so nett, die Vögel zwitschern einfach aus Freude an der Leben. Aber nein, es ist eine ganz, ganz starke kommunikative Plattform. Das heißt, wenn ich im Wald unterwegs sein möchte und die Tiere, die ja allesamt die Vogelsprache beherrschen, außer uns Menschen, wenn man sie gerne sehen möchte, dann bedeutet das, wir müssten die Vögel auf unsere Seite ziehen. Die Vögel dürfen uns nicht als Gefahr wahrnehmen. Und dann bedeutet das eben langsam unterwegs zu sein, achtsam unterwegs zu sein, öfter auch zu verweilen an Ort und Stelle. Und wenn die Zuhörer da mal was üben möchten, eine Übung, die ich ganz gerne mal den Teilnehmern mit nach Hause gebe, ist eine Amsel anzuschleichen, um so ein bisschen auch ein Gefühl für Abstände und für einen gegenseitigen Respekt zu bekommen. Amselmännchen am besten, also eine schwarze Amsel, einfach mal beobachten und wenn eine Amsel entspannt ist und in ihrem Alltagsmodus, dann wühlt die ja im Laub so ein bisschen vor sich hin und wendet die Blätter auf der Suche nach Käfern und anderem Getier. Und dann ist sie entspannt. Und kommen wir jetzt einen Schritt zu nah in ihren Raum, den sie für sich als Sicherheitsgrenze wahrnimmt, dann hört sie auf damit und nimmt wahr, was ist hier los? Irgendwas ist zu nah, irgendwas kommt hier gerade in meinen Raum, das fühlt sich unangenehm an. Und das ist aber ein sehr, sehr weiter Abstand, oft in der Regel. Wenn wir dann hier warten, an dieser Stelle, ganz ruhig sind, vielleicht die Amsel auch gar nicht direkt anschauen, sondern wir stehen da einfach, dann können wir warten, bis die Amsel wieder ganz entspannt anfängt, ihre Blätter zu wenden. Dann können wir uns bemühen, wieder einen kleinen Schritt weiter zu gehen, bis sie wieder damit aufhört und so weiter und so fort. Also das gelingt eigentlich mit fast jedem Tier, es auf diese Art und Weise anzuschleichen. Nur muss man sich damit auseinandersetzen, dass es wirklich eine sehr, sehr, sehr langsame Art des Fortbewegens ist. Es kann manchmal Tage dauern, bis man dann am Ziel angekommen ist. Überschreitet man diese Grenze, ohne dass die Amsel entspannt ist, dass sie immer noch im Gefahrenmodus ist, immer dich noch beobachtet, dann macht sie erstmal einen Warnlaut, dieses. Das ist vielleicht eher jetzt ein Huhn gewesen, aber sie macht so spezielle Töne, die dich warnen, wenn du noch einen Schritt näher kommst, setzt es was. Und überschreiten wir auch diese Grenze in unserer Respektlosigkeit oder vielleicht auch einfach Unachtsamkeit, dann macht sie das berühmte Aufamseln. Ja, das kennen wir alle öfter mal aus dem Wald. Und dann wissen natürlich alle Tiere Bescheid, dass hier ein Mensch unterwegs ist. Und wir werden wahrscheinlich weder Reh noch Eisvogel noch sonst irgendwas zu Gesicht bekommen.
Ja. Ach, schön. Aber sehr schöne Übung, ja. Gibt es da auch einen Erfahrungswert, wie nah möglich ist?
Mit Amseln ist ziemlich nah möglich. Also von Teilnehmern habe ich jetzt gehört, dass sie jetzt dummerweise sich mit Amseln befreundet haben und die kommen jetzt alle sehr nah.
Also bis hin zu Landen, also ganz nah.
Nee, so nah habe ich es jetzt noch nicht gehört, tatsächlich. Ich hatte selber eine Erfahrung gemacht mit einem Hasen. zu dem ich wirklich sehr nahe kommen konnte. Also ungefähr, ich bin immer schlecht in Entfernung abschätzen, aber es ist sogar weniger als eine Armlänge Abstand.
Ah,
ja, kein Hase, ein Kaninchen. Aber es war wirklich ein stundenlanges Anschleichen, ein Verbinden. Und in diesem Anschleichprozess, in diesem Pirschen, es gelingt ja umso besser, umso mehr du verbunden bist mit allem, was ist und in der Wahrnehmung bist. Und du bist einfach auch dann ultra verbunden mit diesem Tier und schon fast verbrüdert. Und da fließt irgendwas. Da merkst du einfach, wie verwandt wir eigentlich sind. Und da kann es gar nicht anders sein, dass es ein Weglaufen ist. Aber es ist wie jeder Beziehungsaufbau, es braucht Zeit und immer wieder einen Respekt mit den Grenzen der anderen. Das sind jetzt natürlich schöne romantische Geschichten, aber eine Frage an dich, hast du auch schon mal negative Erfahrungen mit Tieren gemacht? Viele Teilnehmer und auch Klienten berichten ja von, also sie berichten nichts, aber sie haben große Angst vor allem Wildschweinen.
Okay. Ja, das kann schon sein, dass die Frage kommt. Und tatsächlich kam es auch schon mal vor, dass wir mit einer kleinen Gruppe entlang gegangen sind, auf einem Waldweg und haben dann eben in einem Abstand von vielleicht 50, ja, etwas mehr als 50 Metern, haben wir ein Wildschwein gesehen und auch kleine Strohhaufen, die sich bewegt haben. Also sprich, da waren Frischlinge mit dabei, die eben alle so getarnt waren aufgrund der Jahreszeit und der Färbung des Laubs, dass man tatsächlich nicht gleich erkannt hat, dass da noch weitere Tiere sind. Ja, das war dann aber kein wirkliches Problem. Wenn wir sowas wahrnehmen, dann haben wir doch instinktiv eine klare Lösung dafür. In dem Fall, wir gehen da nicht weiter und wir gehen ein Stück zurück und wählen einen anderen Weg. Ja, und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte uns die Bache, die Mama dieser kleinen Frischlinge sicherlich durch eine entsprechende Pose, was ich im Privaten auch schon mal erlebt habe, dann klar gemacht, dass wir jetzt doch besser einen anderen Weg gehen sollten. Dass es jetzt keine gute Idee wäre, hier näher zu kommen. Also das, ja. Aber man braucht da keine Angst haben. Mir hat mal ein Jäger erzählt, dass Kritischste, was er mal erlebt hat und was auch das maximal Kritische aus seiner Sicht sein kann, ist, dass man einen Weg entlang geht und die Bache ist schon über den Weg gegangen, hat das vielleicht aufgrund der Kurvigkeit des Weges gar nicht so mitbekommen und bemerkt aber, dass jetzt von rechts kleine Frischlinge über den Weg auch wollen. Und dass man quasi aus Versehen mittendrin ist, in diesem Abstand von Mama zu Tieren, zu Kindern. Das ist ihm mal passiert, aus Versehen eben. Und da hat er gesagt, da ist er einfach ganz ruhig still stehen geblieben. Und das hat geholfen dafür, dass die Frischlinge ihn eben nicht kritisch wahrgenommen haben oder als Gefahr oder so und auch nicht rumgequiekt haben. Und die sind dann einfach weitergegangen, weitergelaufen und es ist nichts passiert. Also die Bache ist dann auch nicht irgendwie zurückgekommen oder hat sich umgedreht oder so. Also die Gefahren, die werden auch überschätzt. Wildschweine, die wollen ihre Ruhe haben und die sind in ihren dichten Nadelwaldabschnitten in der Regel unterwegs und bleiben da. Und das sollte man halt nicht unbedingt dann reingehen, wenn man es schon quieken hört. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich bin auch schon mal an einem Weg gegangen und habe tatsächlich rechts oberhalb des Weges so ein Quieken gehört. Und da sind wir einfach zügig weitergegangen, durchgegangen, weil klar war, dass da eben eine Rotte gerade campt oder ihr Haus hat oder wie auch immer ihr Nest hat. Ja.
Tatsächlich recherchiert, wie viele Todesfälle es denn in Deutschland mit Wildschweinbegegnungen gab. Und es gab zwei tatsächlich. Also nicht im letzten Jahr, sondern in den letzten Jahrzehnten. Und beides Male waren es Jäger und das Tier war jeweils angeschossen.
Ah ja, okay.
Und der eine Fall war so, dass das angeschossene Wildschwein natürlich dann ziemlich wild wurde und den Jäger in einen See getrieben hat. Und in dem ist er dann ertrunken. Das
Okay.
ist, das sind also, ja, ein bisschen so Darwin Award. Und der andere Fall, da hat der Eber, der angeschossen ist, und das ist natürlich tatsächlich was, das muss man auch vielleicht wissen, wie Tiere sich da wehren oder wie sie vielleicht sogar töten könnten. Der angeschossene Eber ist eben auf den Jäger dann in die Richtung gelaufen und hat mit seinen großen Hauern zwischen seinen Beinen den Kopf geschüttelt und mit diesen Hauern eben dann auch die Hauptschlagadern der Oberschenkel aufgeschlitzt. Und somit ist der Jäger dann verblutet. Und
Eieiei.
der Eber auch. Also das ist natürlich, das sind dramatische, Shakespeare-artige Abgänge. Aber tatsächlich, das sind wirklich zwei Fälle in den letzten Jahrzehnten. Das Tier ist angeschossen, es muss sich irgendwie wehren, es ist nicht mehr Herr seiner Sinne, das ist ganz klar. In der Regel suchen die Tiere das Weite und haben überhaupt gar kein Interesse an einem Konflikt. Sie warnen ja auch vorher, ähnlich wie die Amsel. Bei Wildschweinen weiß ich, sie machen so eine Art Kopfschütteln hin und her. Das ist schon mal so ein Signal, komm mir bloß nicht zu nah. Und dann machen sie auch erstmal sogenannte Scheinangriffe. Das machen sehr viele Tiere übrigens. Der erste Angriff ist meist kein richtiger. Und wenn trotzdem all das nicht hilft, dass man doch endlich abhaut, dann kann es natürlich gut sein, dass es dann doch zum richtigen Angriff kommt. Aber bis dahin muss man auch die coolste Socke der Welt sein, dass man nicht schon längst Reis ausgenommen hat.
Ja, und eine Bitte an unsere Zuhörenden, um die grassierende Angst vor Wildschweinen nicht zu verstärken. Erzählt bitte nicht diese Geschichte weiter, die da blutig ausgegangen ist.
Ja, oder schießt einfach keine Tiere an.
Ja, das hilft auf jeden Fall auch.
Oder grundsätzlich, was auch vielleicht noch ganz wichtig ist, verletzte Tiere im Wald werden häufiger auch mal gefunden von Menschen und die Menschen gehen dann hin und haben manchmal den Eindruck, das Tier streicheln zu müssen oder weil sie vielleicht eine Art Sterbebegleitung jetzt hier machen möchten. Das ist natürlich aus einem sehr schönen, mitfühlenden Gedanken, aber ein verletztes Tier hat gerade Todesangst natürlich. Und wenn jetzt noch ein Mensch kommt und das Tier berührt womöglich, es ist kein gezähmtes Tier, es ist kein domestiziertes Tier. Ich weiß das von einem Fuchs zum Beispiel. Teilnehmer, die einen Fuchs streicheln wollten, weil er gerade im Sterben lag. Es ist keine gute Idee. Das Tier wird sich dann vielleicht auch noch wehren, weil es noch zusätzlichen Stress bedeutet. Selbst wenn es sich nicht wehrt, es ist eigentlich kein Akt, der dem Tier den letzten Gang vereinfacht, sondern eher im Gegenteil.
Ja, wir dringen ja ein in das Wohnzimmer der Tiere, ne? Ohne dass wir sie gefragt haben. Selbst wenn wir wahnsinnig achtsam und vorsichtig und ruhig sind, dann ist es für die vielleicht so relativ okay, ja, und haben vielleicht sogar Neugierde zu uns und kommen näher. Aber von uns aus würde ich sagen, eben eher Abstand halten. Mir ist auch mal passiert im Winter. Da bin ich an einen meiner Lieblingsplätze gegangen, so eine Lichtung, wo auch ein Hofsitz am Rand steht. Und überall war Schnee liegend. Und ich hatte Lust, da mal hochzuschauen auf den Hofsitz, weil der ja auch durch das Dach dann eher ein trockener Sitzplatz war. Da hatte ich vor, da mit einer Decke mal ein bisschen zu hocken. Und bin da hochgegangen auf der Leiter, habe also den Schnee da immer so ein bisschen weggemacht, ganz vorsichtig. Und als ich am Ende der Leiter angekommen war und mit dem Kopf nach oben schon sehen konnte, habe ich gesehen, etwa einen halben Meter vor meinem Kopf, dass da ein Fuchs schlafend unter diesem Sitz lag, unter diesem improvisierten Holzsitz. Und dann ist es natürlich klar, dass ich da nicht weitergehe oder irgendwie das Streicheln beginne. Ich hatte noch einen Freund mit dabei und habe nur nach unten das Zeichen gegeben, so ruhig, aber bestimmt abgewunken, runtergewunken, dass wir wieder runtergehen. Und er ist auch nicht aufgewacht. Das ist klar. Also ist für mich völlig klar, dass wir da Vorsicht walten lassen und dann eher nicht stören wollen.
Also fassen wir mal zusammen. Tierbegegnungen sind große Geschenke und da können wir uns einfach darüber freuen, wenn uns das widerfährt. Und dennoch hat es im Wald oder im Draußen, müssen wir einfach auch wissen, wir wir sind hier nicht alleine, wir sind hier vielleicht nicht unbedingt zu Hause. Es ist das Zuhause der Tiere und es geht immer, aber genauso wie wenn wir in eine menschliche Gesellschaft neu reinkommen, es geht immer um das Wahren von Grenzen, um das gemeinsame Kennenlernen, um das langsame Anschnuppern und den Aufbau von Beziehungen, die immer Zeit brauchen. Vorsicht und Achtsamkeit. Und da können uns die Tiere auch einfach ganz, ganz große Lehrmeister sein. Es gibt tausende Geschichten mit Tieren, die ich noch erzählen könnte. Unsere Zeit ist so ein bisschen begrenzt. Ihr könnt aber stundenlang über Tiergeschichten reden.
Wir machen einfach zurückhalten.
Ja, genau. Wir machen einfach Tiere Teil 2.
Ja, vielleicht machen wir das nochmal.
Tiere Teil 2 oder Teil 3. Denn wir haben ja noch einen Abschluss, eine kleine Tradition von uns und das ist die Überraschungsfrage. Und die Überraschungsfrage stellt ja in der Regel derjenige, der die Moderation gerade innehat. Das bin in dem Fall ich. Und ich stelle diese Frage an Carsten. Und Carsten hat keine Ahnung, welche Frage jetzt auf ihn zukommt. Und die Frage ist, Carsten, was war in deinem Leben deine größte Herausforderung und was hat dir geholfen, sie zu meistern?
Uiuiui. Aber da muss ich ja erst kramen. Ja, ich hab was.
Ja.
Da darf ich ein kleines bisschen ausholen. Ich bin aufgewachsen sehr ländlich auf einem Dorf mit ein paar hundert Einwohnern. Und ich habe relativ wenig, als Jugendlicher habe ich relativ wenig Freunde gehabt, mit denen ich mich, ich sage jetzt mal, mit gleichen Interessen gut beschäftigen konnte. Na, also es sah eben auch zum Beispiel so aus, ich war halt der Einzige, der aufs Gymnasium gegangen ist und so Geschichten, die dann auch schon allein aufgrund des Schulrhythmuses Schwierigkeiten gab. Ja, also ich habe mich da so relativ alleine oder manchmal auch ein bisschen einsam gefühlt, so mit dem, wie ich da unterwegs war, mit relativ wenig Anschluss. Und letztlich ist es ja eine Herausforderung, die auch heute viele Menschen kennen, ja, in anderen Zusammenhängen und auch mal in der Stadt, dass man sich allein oder einsam fühlt. Und was hat mir da geholfen? Also zum einen hat mir geholfen, dass ich Interessen entwickelt habe, leichter Kontakt zu anderen aufzunehmen, weil ich bis dahin eher so introvertiert war und für mich eben, weil ich es auch sein musste, mit mir selbst zurechtzukommen. Und da habe ich immer besser gelernt und auch ein großes Interesse entwickelt, dafür mit Menschen zu sprechen, in Kontakt zu kommen, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Und das hat da begonnen und das hat letztlich auch dazu geführt, dass ich meinen Beruf gewählt habe, so wie ich ihn jetzt gewählt habe, weil mich das bis heute nicht loslässt, das Interesse für Menschen, wie die Beziehungen zueinander haben, wie die miteinander umgehen und sprechen. Die Hauptfrage war ja, was hat mir geholfen dafür? Also das Interesse, also Bücher lesen dann in die Richtung. Ich weiß noch, da gab es so ein Buch, ein ganz dickes, großes, blaues Psychologiebuch von, ich glaube, Zimbardo war der Autor oder so. Und da stand schon viel drin, das hat mich interessiert, das habe ich dann angefangen zu lesen, also wie das denn so funktioniert. Und dann habe ich auch die Kunst und speziell die Fotografie für mich entdeckt, was sich ja erstmal nach Eigenbrödlertum anhört, aber da geht es ja dann schon auch darum, bei mir zumindest Menschen zu fotografieren, also da auch durch die Beobachtung von Menschen besser zu lernen, sie wahrzunehmen, wie sie gerade sind oder was für eine Emotion oder Stimmung sie gerade haben. Das hat mir geholfen. Also im Weiteren, das hat dann sicherlich auch mit Interessen zu tun gehabt, wie Tennis spielen wollen und ähnlichem. Habe ich dann auch vermehrt Kontakt dann auch mit anderen zu anderen gehabt, die dann eben dann Tenniskumpels wurden oder wir andere Dinge miteinander gespielt haben. Da erinnere ich mich auch an einen zweiten Jungen, der ähnlich ja, introvertiert war. Und wir haben uns dann halt irgendwann zusammengetan als zwei Introvertierte und haben dann ganze Sommerferien lang Tipkick gespielt, wohl versorgt von seiner Mutter mit Nutella-Broten bis zum Anschlag, bis wir nicht mehr konnten. Ja, das hat mir geholfen. Das ist ein bisschen beschrieben, kannst gerne nachfragen.
Ja, danke für deine offene Antwort. Das, dadurch, dass ich ja auch ein eher introvertiertes Kind und Jugendlicher war, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Vor allem dieses, sich den Menschen dennoch annähern zu können durch Beobachtung. Und vielleicht bei dir war es jetzt einfach die Kamera, die noch als Medium wieder zwischengeschaltet ist. Oder man ist einfach, man schaut sich erstmal die Leute an, ist vielleicht nicht immer gleich mittendrin, sondern erstmal ein bisschen am Rande. Aber früher oder später gewinnt man vielleicht Vertrauen oder kommt dann doch rein in das Grüppchen. Und das finde ich ja wieder so spannend, dass introvertierte Menschen, glaube ich, sehr gut nachvollziehen können, wie Tiere auch wiederum auf uns Menschen blicken, wie sie sehr vorsichtig erstmal von weitem schauen und erstmal beobachten, was da passiert, wie die drauf sind, ist es sicher, wollen sie mir etwas, wie funktioniert das da bei den Menschen? Und ich glaube, das ist auch ein gutes Einfallstor für viele Menschen, die sich vielleicht einsam fühlen und eher introvertiert sind, erstmal zu sehen, es ist natürlich, es ist in Ordnung. Und Tiere können ja auch ein guter Gefährte sein. Und dieses Gefühl von Einsamkeit mildern. Und das berichten ja auch viele Menschen, die einen Hund haben oder eben eine Katze. Das sind einfach so intensive Freunde oder auch Familienmitglieder. Und wenn diese Katze dann vielleicht mal stirbt oder dieser Hund, dann trauern wir auch richtig, manchmal jahrelang.
Ja, und das, was du gerade auch gesagt hast, die Beobachtung, die ist oft schon eine beginnende Verbindung zu Menschen. Na, deswegen würde ich auch immer empfehlen, Hauptsache raus vor die Tür. Und wenn es in der Fußgängerzone rumhocken ist, Menschen wahrnehmen, vielleicht bleibt dann jemand stehen oder jemand setzt sich irgendwo in die Nähe, man tauscht einen Blick aus. Und das ist schon ein Teil von Verbindung. Und das ist ein Teil davon und hilft dafür, eben unsere Seele dann auch ja, zu nähren, für unsere Seele was Gutes zu tun, weil unsere Seele möchte ja Geborgenheit und Verbindung spüren und wahrnehmen. Weshalb es ja auch ganz früh vor ein paar hundert Jahren mal sehr kritisch war, diese Verbindung zu Menschen mit Berührung und Wahrnehmung bei Babys mal zu unterbinden. Ja, das war dann eben tödlich für die Babys. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Geht raus, beobachtet. Aus eigener Erfahrung kann ich das eben sagen auch. Das ist ein ganz guter erster Schritt und vielleicht hilft es auch schon genug, um Einsamkeit oder alleine sein zu überwinden oder damit umzugehen, dass wir nicht so viel davon haben, wie wir gerne möchten.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Carsten.
Ich danke dir.
Ja, dann kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unseren Zuhörern. Das war natürlich draußen mit der Folge natürlich tierisch oder natürlich Tiere. Wie gesagt, wir haben noch so viele Geschichten auf Lager, dass wir bestimmt eine zweite Folge zu dem Thema machen werden. Und was sind eure Erfahrungen mit Tieren? Vielleicht wollt ihr das in die Kommentare reinschreiben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal, wo auch immer ihr uns gerade hört, ob über Spotify, Apple, Amazon oder wo auch immer man uns gerade hören kann, wo ihr uns gefunden habt, wenn ihr abonniert und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, euer André und
Der Carsten.
macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Natürlich draußen. Der Podcast mit André Lorino und Carsten Ganz. Die Jungs freuen sich natürlich über euer Feedback und wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid.